Ja, liebe Gemeinde, die heutige Predigt bildet den Auftakt unserer neuen Predigtreihe in Josef, kann ich Jesus entdecken. An jedem der 4 Adventssonntage wollen wir nun Aspekte aus dem Leben Jesu genauer ansehen, Parallelen zu Jesus entdecken und hoffentlich auch lebensrelevante Rückschlüsse für unsere eigene Nachfolge mit dem Herrn ziehen. Die Geschichte von Josef, die gehörte schon von klein auf zu einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ganze 14 Kapitel steht eine Person im Zentrum. Josef. Seine Geschichte ist einzigartig und enthält Lebenslektionen, die wir tausende Jahre später immer noch lernen können für unser Leben. Bevor wir uns allerdings dem Text, der heute vorgegeben ist, widmen wollen, möchte ich zunächst einmal etwas Grundsätzliches weitergeben, um die Person Josef und die Geschichte Josefs besser einzuordnen. Die Geschichte Josefs kann man auf 3 verschiedenen Ebenen lesen. Man kann sie zunächst mal als reine Literatur lesen. Dann entdeckt man einen altersschwachen Vater, einen bevorzugten Sohn, eifersüchtige Brüder, eine hinterhältige Frau und eine internationale Krise. Doch die Geschichte Josefs ist weit mehr als nur Dramaturgie. Man kann die Geschichte Josefs auch so lesen, dass man theologische Grundwahrheiten in der Geschichte entdeckt. Wir erkennen die souveräne Hand Gottes, die auf vielfältige Weise die Geschicke so lenkt, dass am Ende Gott zum Ziel kommt. Wir erkennen einen Gott, dem es auf dem Herzen lag, einen Bund mit seinem Volk zu schließen. Und das Ziel verfolgte. Wir erkennen einen Gott, der Versprechen hält. Man kann die Geschichte Josefs aber neben der literarischen, theologischen Ebene auch auf einer anderen, auf einer weiteren Ebene, der christologischen Ebene lesen. Denn die Geschichte Josefs ist eine der stärksten Illustrationen auf Jesus Christus hin im Alten Testament. So war Josef wie Jesus von seinem Vater geliebt. Und beide waren dem Willen des Vaters gegenüber gehorsam. Beide waren gehasst und abgelehnt von ihren Angehörigen, sogar von den eigenen Brüdern. Beide wurden ausgeliefert für Geld. Beide wurden unter falschem Vorwand angeklagt und auf ungerechte Weise bestraft. Und beiden wurden am Ende von den Tiefen der Erniedrigungen erhöht in eine königliche Position, aus der sie in der Lage waren, Menschenleben zu retten. Der größte Unterschied natürlich zwischen Josef und Jesus liegt darin, dass Josef am Ende seines Lebens starb und wie wir alle eines Tages. Jesus hingegen, der freiwillig ans Kreuz ging, freiwillig sein Leben gab, auferweckt wurde aus den Toten, ist in der Lage, Menschen aus Sünde und für alle Ewigkeit zu retten. Und darin übersteigt natürlich Jesus dann Josef. Aber wir sehen, es ist eine Illustration im Alten Testament auf Jesus Christus hin, wie wir sie sonst kaum finden. Heute Morgen wollen wir uns Genesis 37 anschauen. Dieser ist vorgegeben. Und normalerweise steht bei diesem Genesis 37, 1. Mose 37, die Träume Josefs im Mittelpunkt. Ich möchte heute Morgen allerdings einmal mit euch auf Entdeckungen gehen im Text, die vielleicht sonst nicht so Beachtung finden. Vielleicht, weil sonst meist die Träume im Mittelpunkt stehen. Lasst uns also einmal auszugsweise einige Verse heute Morgen lesen. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilas und mit den Söhnen Silfas, der Frau seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Jakob liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Jakob zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Da sagte er zu ihm: Geh doch hin, siehe nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen: Siehe, da kommt dieser Träumer. So komm nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen, und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte: Lasst uns ihn nicht totschlagen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettet, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war aber leer, es war kein Wasser drin. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte: Der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Da nahmen sie den Leibrock Josefs, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagten: Das haben wir gefunden, untersuche es, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er ihn und sagte: Der Leibrock meines Sohns. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften, und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Als ich mich in den letzten Tagen mit dem Leben Josefs genauer beschäftigt habe, ist mir wieder neu bewusst geworden, aus welcher kaputten Familie dieser Josef eigentlich entstammte. Wenn wir die Schrift genauer betrachten, dann wird uns Jakob, Rahel und Lea nicht gerade als gute Vorbilder in der Familie dargestellt. Wir lesen von Jakob, der zu beschäftigt war, um der Aufgabe als Vater von 12 Kindern gerecht zu werden. Er war, wenn man es dem Gesamtkontext anschaut, ein sehr passiver Vater. Er war passiv, um den Dingen entgegenzuwirken, die sich in seinem Hause abspielten. Wie häufig, dachte ich beim Lesen der Texte, wie häufig schwieg dieser Jakob einfach und unternahm nichts, in den großen Familienkonflikten zu klären, beizutragen. Selbst als sein Sohn Ruben mit der Magd von Jakob schlief, sagt Jakob nichts. Wie häufig ließ dieser Jakob einfach Dinge in seiner Familie einfach laufen? Und in diesem Vakuum entwickelte sich Täuschung, Intrigen, Wut, Rebellion, Rivalität und eine unkontrollierbare Eifersucht der Geschwister. Josef wuchs in der Tat in einer schwierigen Familie auf. Seine Ausgangslage war alles andere als erfolgsversprechend. Aber wisst ihr, was mich an dieser Geschichte, an diesem Kapitel, an dieser Stelle wieder so fasziniert hat? Es ist die Tatsache, dass bei Gott niemals unser Familienhintergrund entscheidend ist. Es ist immer unser Herz und es ist unsere Einstellung ihm gegenüber, die dich für ihn brauchbar macht oder nicht. Glaub nicht der Lüge, dass Gott uns aufgrund der Vergangenheit, vielleicht auch der Vergangenheit unserer Familie, nicht gebrauchen oder nicht einsetzen könnte. Lasst uns nicht auf die Stimmen hören, die uns einreden, aufgrund von kaputten, zerrissenen Familie, ob Heimkind, Scheidungskind, Wohlstandskind, was auch immer, Gott uns nicht gebrauchen könnte. Lasst uns nicht auf die Lügen hören, sondern auf die Schrift. Und die Schrift sagt uns zu, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Wenn wir schwach sind, wenn wir vielleicht verachtet uns fühlen, wenn wir uns gering geschätzt fühlen, gibt es eine gute Nachricht. Gott erwählt vielfach genau diese Menschen. Und mit der Geschichte von heute Morgen von Josef gesprochen, bewertet Gott unsere Brauchbarkeit nicht aufgrund unserer gemachten Familienerfahrungen, sondern schlicht und einfach auf der Basis unseres Herzens ihm gegenüber. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus reinem Herzen, aus deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist mir wichtig geworden anhand von Josef. Es scheint, dass Josef in dieser Liebe seinem Vater gegenüber gelebt hat. Dass er aus dieser Liebe seinem Vater gegenüber gehandelt hat. Und die Frage an uns aus der Perspektive des Neuen Testaments. Wie lebst du deine Liebe dem himmlischen Vater gegenüber? Reden, leben, handeln wir aus der Liebe dem Vater gegenüber? Ein zweites. Ist euch aufgefallen beim Lesen des Textes, was Josef seinem Vater gegenüber geantwortet hat, als er ihn gefragt hat, ich möchte dich zu meinen Söhnen, zu deinen Brüdern senden? Er antwortet mit dem schlichten und einfachen und doch so bedeutenden Satz, hier bin ich. Hier bin ich. Mit diesem Hier bin ich stellt sich Josef seinem Vater zur Verfügung. Das hebräische Wort, das man hier für Hier bin ich übersetzen kann, übersetzt es auch manchmal zu deinen Diensten. Mit anderen Worten, Josef signalisiert seinem Vater gegenüber seine Bereitschaft, das zu tun, was er jetzt von ihm möchte. Josefs "Hier bin ich" ist ein Schlüssel für eine geistliche Lebenseinstellung. Dieses "Hier bin ich" kennt die Schrift noch aus anderen Zusammenhängen. Ich habe mal nachgeguckt. Abraham sagt es, als Gott ihm den Auftrag gibt, Isaak zu opfern. Über Jakob heißt es sogar zweimal, dass er sagt, "Hier bin ich". Über Mose am brennenden Dornbusch. Als Samuel berufen wird als Prophet, "Hier bin ich". Jesaja, "Hier bin ich". Und selbst im Neuen Testament bei Ananias in der Apostelgeschichte finden wir, "Hier bin ich". Menschen, die sich damit Gott zur Verfügung stellen. Josef stellt sich seinem Vater gegenüber zur Verfügung. All diese Personen, die ich eben aufgezählt hatte, wurden von Gott gesucht. Allen wurde eine Frage gestellt. Alle waren eingeladen zu antworten und eine Wahl zu treffen. Sie entschieden sich für den Satz, "Hier bin ich". Eine Person fehlt aber in der Auflistung, die auch von Gott aufgesucht wurde, der auch eine Frage gestellt wurde. Adam. "Wo bist du?" Doch sein sündiger Zustand verleitete ihn zum Eingeständnis: "Als ich deine Schritte hörte, habe ich mich versteckt. Ich habe Angst. Ich bin nackt." Genesis 3,10. Wenn Gott uns ruft, wenn Gott in deinem Leben eine Frage aufkommen lässt, wenn Gott uns vor eine Entscheidung stellt, dann haben wir die Wahl. Antworten wir mit: "Herr, hier bin ich"? Und geben uns damit ihm zur Verfügung und sind bereit für Gottes Auftrag, was immer das auch in unserem Leben bedeutet? Oder werden wir Adams Reaktion wiederholen und vor Gott fliehen und uns vor ihm verstecken? Und das können wir auch innerlich vor Gott uns verstecken. Ja. In Johannes 4, Vers 23 heißt es: "Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten." Und dann heißt es: "Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten." Er sucht diese Menschen. Gott sucht Menschen, die ihn auf diese Art und Weise, wie Johannes 4, 23 es sagt, ihn anbeten. Und dabei sollten wir nicht vergessen, Anbetung ist eine Haltung Gott gegenüber. "Hier bin ich, Herr, hier bin ich" ist Anbetung. Gott sucht Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz, an der Uni, im Altenzentrum, im Kinderheim, zu Hause, in der Familie, wo auch immer, sich ihm zur Verfügung stellen, damit Gott mitten im Alltag sie ihn anbeten können. Vielleicht ist es eine gute geistliche Übung für uns, nicht auf die großen Momente zu warten. Auf die großen Momente, in denen Gott vielleicht uns vor die Entscheidung stellt, sondern jeden Tag damit neu zu beginnen, zu sagen: "Herr, hier bin ich." Zurück zu Josef. Josefs Haltung seinem Vater Jakob gegenüber ist ein wunderbares geistliches Bild für unsere Haltung dem himmlischen Vater gegenüber. Und lasst uns von dieser Haltung lernen. "Hier bin ich" ist ein Schlüssel für eine geistliche Lebenseinstellung. Ein drittes. Die Beförderung, Segnung oder der Erfolg anderer stellt uns immer vor eine Entscheidung. In Vers 3 haben wir gelesen, und Jakob liebte Josef mehr als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihm einen bunten Leibrock. Eigentlich hätte Jakob aus seiner Kindheit wissen müssen, was die Bevorzugung eines Kindes mit sich bringt. Es scheint, die Geschichte wiederholt sich. Jakob entscheidet sich trotzdem für den Erstgeborenen seiner geliebten Rahel, Josef. Sicherlich, weil er der Erstgeborene seiner Rahel war. Aber sicherlich auch deshalb, weil, wie schon vorhin angedeutet, sein ältester Ruben durch seine sexuelle Unmoral mit Jakobs Nebenfrau Bila sich absolut disqualifiziert hatte für die Stellung in der Familie. Seinem Sohn Josef macht er jetzt nun dieses farbenfrohe Kleidungsstück, und die Idee hinter dem hebräischen Wort Tunika bedeutet schlicht und einfach, dass es ein Kleidungsstück ist, das lange Ärmel hatte und bis zu den Fußknöcheln ging. Das trug kein Arbeiter. Dieses Kleidungsstück, das war mit Status und Privilegien verbunden. Mit diesem Ausstellen des Leibrockes gab jetzt der Vater Jakob sichtbar zu verstehen, dass Josef sein Nachfolger und eines Tages das Familienoberhaupt werden würde. Als seine Brüder dieses Gewand sahen, wussten sie sofort, welche Stellung sie in der Familie jetzt haben. Übrigens hätte das Josef auch zum doppelten Erbteil berechtigt. Damit kamen die Brüder jetzt überhaupt nicht klar. Sie konnten die Entscheidung des Vaters nicht verstehen. Und ehrlich gesagt, war das keine einfache Situation für die Brüder von Josef. Das muss man erst einmal verdauen. Da muss man erst einmal schlucken. Da können vielleicht einem tatsächlich auch die Nerven blank liegen. Aber beim Nachdenken über die Beförderung Josefs ist mir bewusst geworden, dass auch diese Tatsache uns einige wichtige geistliche Wahrheiten lehren kann. Für Gott schien Josef brauchbar zu sein, weshalb er ihn für seine Zwecke einsetzen will. Für Jakob schien Josef auch brauchbar zu sein, um ihn für seine Zwecke einzusetzen. Josef war, das wird im Text deutlich, einer, der seinem Vater in aller Treue berichtet hat. Er war derjenige, der den Vater informiert hatte, das, was der Vater wissen sollte. Seine Treue dem Vater gegenüber offenbart auch seinen Charakter. Lasst uns jetzt mal versuchen, den Bogen auf unser Leben zu ziehen. Ein erster Gedanke. Unser himmlischer Vater bemerkt ebenfalls, wenn wir ein Leben in Integrität, Heiligkeit und Treue führen. Die Schrift verheißt sogar in Matthäus 25, 21, dass er uns in größere Bereiche führt, wenn wir treu sind. Deshalb zeigt sich auch häufig unser wahrer Charakter des Herzens an der Treue unserem Dienst dem Herrn gegenüber. Lukas 16, 10. Unser himmlischer Vater kann uns für Größeres einsetzen, wenn wir uns ihm in der Treue üben. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wenn wir befördert werden, egal in welchem Bereich unseres Lebens, wir niemals uns unserer Leistung rühmen dürfen. Es ist immer die Gnade. Die Gnade Gottes, und es ist sein Wohlwollen. Doch das vergessen wir so schnell und werden dadurch anfällig für Stolz, Hochmut und gerade auch im frommen Bereich. Drittens, was tun, wenn jetzt andere gesegnet, andere befördert oder gar erfolgreicher sind als wir? Wie schnell erfasst uns da die Eifersucht? Genau an dieser Stelle müssen wir uns vom Heiligen Geist disziplinieren lassen, nicht eifersüchtig zu werden. Übrigens enthält das deutsche Wort ja interessanterweise das Wort Sucht, Eifersucht. Eifersucht hat das Potenzial, süchtig zu machen. Und die Eifersucht ist in der Tat etwas, was sich niemals selber kontrolliert. Die Eifersucht strebt vielmehr nach mehr und richtet größeren Schaden an. Auch wenn in unserem Leben, wie bei den Brüdern Josefs, vielleicht auf den ersten Augenblick manches ungerecht aussieht, ist es unsere heilige Pflicht als Nachfolger Jesu, uns nicht der Eifersucht hinzugeben, sondern uns über die Fortschritte, Beförderungen, Segnungen, vielleicht auch Erfolge anderer uns mitzufreuen. Denn unser wahres Ich zeigt sich darin, wie wir auf die Beförderung, Segnung und Fortschritte anderer reagieren. Wenn wir mit Lob, Beförderung oder Segnung zu tun haben, werden wir automatisch vor eine Entscheidung gestellt. Eine Entscheidung wie Josef und seine Brüder. Und die entscheidende Frage lautet, wie gehen wir damit um? Wenn es mich betrifft, Vorsicht vor Stolz und Hochmut. Wenn es andere betrifft, Vorsicht vor Eifersucht. Ein letzter Punkt heute Morgen anhand des Textes, der mir wichtig wurde. Es ist die schlichte und doch so wunderbare Wahrheit, Gott kommt zum Ziel. Es ist eine herrliche Botschaft, die uns die Geschichte Josefs vermittelt. Gott kommt zum Ziel. Denn auch wenn unser Kapitel, wie wir vorhin gelesen haben, in Vers 36 tragisch endet, und es heißt, und die Midianiter verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, so wissen wir doch aus den 13 folgenden Kapiteln, dass alles in seinem Leben notwendig war, damit Gott mit Josef, mit seiner Familie, mit seinem Volk Israel und bis hin zu Jesus Christus selber ans Ziel kommt. Lass uns das mal kurz gemeinsam betrachten, damit es schlüssiger wird. Wenn Josefs Brüder ihn nicht an die Midianiter verkauft hätten, dann wäre Josef nie nach Ägypten gekommen. Wäre Josef nicht nach Ägypten gekommen, wäre er wohl nie an Potiphar verkauft worden. Wäre er nicht an Potiphar verkauft worden, wäre wohl Potiphars Frau niemals fälschlicherweise ihm der Vergewaltigung vorgeworfen. Wäre ihm fälschlicherweise nicht die Vergewaltigung vorgeworfen worden, wäre er nicht ins Gefängnis gekommen. Wäre er nicht ins Gefängnis gekommen, hätte er nicht zwei Bäcker und einen Bäcker und einen Mundschenk getroffen. Hätte er die beiden nicht getroffen, hätte er deren Träume nicht gedeutet. Hätte er deren Träume nicht gedeutet, wäre er niemals berufen worden, Pharaos Traum zu deuten. Und wäre er nicht von Pharaos Träumen beauftragt worden, sie zu interpretieren, wäre er nicht Premierminister geworden. Und wäre er nicht Premierminister geworden, dann hätte er die schwere Hungersnot in Ägypten nie selber gemanagt. Hätte er die schwere Hungersnot nicht gemanagt, dann wäre wohl seine Familie nicht nach Ägypten gekommen, vielleicht sogar in Kanaan in der Hungersnot umgekommen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wäre die Familie durch die Hungersnot umgekommen, wäre der Messias nicht aus dieser Linie hervorgegangen. Wir sehen, Gott kommt mit jedem Schritt in unserem Leben zum Ziel. Und er kommt auch mit deinem und meinem Leben ans Ziel. Alles hat seinen Sinn, gleichwohl wir nicht alles verstehen. Wenn wir mittendrin stehen, dann ist vieles unschlüssig. Dann kann man manches nicht nachvollziehen, es scheint manches ungerecht oder hoffnungslos. Doch die biblische Botschaft lautet, Gott kommt ans Ziel. Er hat mit jedem Schritt, auch in deinem Leben, eine Absicht, weil er in der Gegenwart auf der Basis deiner Zukunft handelt. In der Gegenwart auf der Basis deiner Zukunft. Jeremia 29,11 zum Schluss. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat mit jedem Schritt in unserem Leben eine positive Absicht. Bei Josef, aber auch bei uns. Soweit einmal vier Linien, die ich aus diesem Text versucht habe, für euch heute Morgen herauszuziehen. Und jetzt gilt es, diese im Alltag anzuwenden. Und da will ich euch herausfordern. Die kommende Woche, die kommende Adventszeit, und sie mit Absicht nochmal zum Schluss benennen. Nicht dein Familienhintergrund ist entscheidend. Josefs Hier bin ich ist ein Schlüssel für eine geistliche Lebenseinstellung. Die Beförderung, Segnung oder der Erfolg anderer stellt uns immer vor eine Entscheidung. Und Gott kommt mit deinem Leben ans Ziel. Ich möchte beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für diese Geschichte Josefs, für diese Gedanken heute Morgen. Es sind nicht nur Gedanken, es sind Wahrheiten. Und ich bete, Herr, dass diese geistlichen Wahrheiten wir im Alltag beginnen umzusetzen. Korrigiere falsche Gedanken, vielleicht auch aufgrund unseres Familienhintergrunds. Hilf uns, eine Einstellung einzunehmen, die sich dir zur Verfügung stellt. Herr, hier bin ich. Diszipliniere uns, wenn es um Beförderung, Segnung, Erfolg von uns oder auch anderen geht. Und danke für die Zusage, dass du zum Ziel kommst. Danke, Herr, dass die Geschichte Josefs so viel auch für unser Leben zu sagen hat. Amen.